Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp, Professorin am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Willkommen im Studio, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir schauen auf die Themen und Ereignisse dieses Freitags. Es geht um Entlastung bei den Energiepreisen. Es wird auch um so interessante und eigenwillige Charaktere wie Elon Musk und Sarah Wagenknecht gehen. Aber zuerst das, liebe Frau Kropp. Heute, wir haben es auch gerade in den Nachrichten hören können, ist der bundesweite Vorlesetag. Also Ihr Metier sind ja eigentlich die Vorlesungen. Aber vorlesen auch dann und wann?
Ja, meiner Tochter und inzwischen habe ich auch ein kleines Enkelkind, die schon sehr aufmerksam lauscht und Bücher liebt. Also ich glaube, man kann jedes Kind für Bücher begeistern und dadurch auch Fantasie anregen. Das hat man ja selber auch noch in sehr guter Erinnerung.
Ich bin heute Abend wieder dran und nichts ist so sicher wie das väterliche Einschlafen, spätestens im zweiten Kapitel. Aber ich finde auch, es macht schon einfach Freude und eigentlich, es ist ja irgendwie so die übliche Praxis, dass es von Erwachsenen für Kinder ist. Aber Erwachsene, die Erwachsene vorlesen, auch keine schlechte Idee, oder?
Das wäre mal was anderes. Ich bin selber darauf verwiesen, mir selbst Bücher ja nicht laut vorzulesen, aber sie zu lesen. Und ich muss sagen, bis heute mache ich das vor dem Einschlafen ziemlich gerne.
Also generell als Tipp auch für alle, die sowieso viel zu viel auf Twitter rumhängen, falls Musk es jetzt wirklich schafft, das Ding auch noch an diesem Wochenende an die Wand zu fahren, lesen Sie einem lieben Menschen etwas vor oder Sie können natürlich auch Radio hören. Schön, dass Sie heute dabei sind. Die Regierung tagt heute ausnahmsweise mal freitags, weil Chef und viele Ministerinnen und Minister unterwegs waren in der Welt. Sonst ist ja Mittwoch der Tag, an dem Scholz und seine Minister sich treffen. Heute haben sie erste Maßnahmen beschlossen, um Menschen zu helfen, die unter den hohen Energiepreisen leiden. Da geht es jetzt erstmal um die Studentinnen und Studenten, auch um Rentner. Die kriegen eine Einmalzahlung zwischen, je nach Status, zwischen 200 und bis zu 345 Euro. Wir können und müssen auch gleich mal darüber sprechen, was noch nicht beschlossen wurde, nämlich die allgemeine Gaspreisbremse. Aber erstmal zu der Gruppe der Studenten, Sabine Kropp, das sind ja die Menschen, mit denen Sie als Professorin auch tagtäglich zu tun haben. Wie erleben Sie da die Situation?
Ja, die meisten sind sehr froh, dass sie nach zwei Corona-Jahren nun wieder jeden Tag an die Universität gehen können, so sie denn wollen. Die Zuwendung von 200 Euro ist sicherlich für viele ganz hilfreich. Also sie brauchen das Geld teilweise auch wirklich. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Ich hätte gesagt, lieber die Bibliotheken lange offen lassen, die Leute wieder reinholen. Wir haben einen Nachholbedarf an sozialen Kontakten und Universität ist eben auch ein Platz, an dem Leben stattfindet. Also da hätte ich lieber mir gewünscht, dass wir eine institutionelle Förderung für Bibliotheken und für die Räume der Studierenden bekommen hätten in größerem Umfang.
Wie ist denn das bei Ihnen? Das ist ja jetzt gerade vielerorts an so öffentlichen Orten, Gebäude ein Thema. Ist es jetzt eigentlich warm genug? Wir können ja ein Lied davon singen. In den Funkhäusern wird das diskutiert. Ist es eigentlich mittlerweile ein bisschen zu kühl hier zum Arbeiten? Bleibt man lieber im Homeoffice? Ist das auch ein Thema an den Unis?
Ja, natürlich. Wir haben die 19 Grad wie alle öffentlichen Einrichtungen vorgeschrieben bekommen. Das wird nicht überall gleichermaßen einzuhalten sein, weil die Gebäude natürlich in sehr unterschiedlichem Zustand sind. Teilweise nicht isoliert, Altbau, Flachdächer, wir kennen das alles. Also es kann schon empfindlich kalt werden. Bisher hatten wir Glück, weil der Herbst so mild war.
Ja, das ist jetzt ganz offensichtlich vorbei. Und in der Tat natürlich, Sie haben das angesprochen, die Corona-Zeit, das gilt ja nicht nur für die Studierenden, das gilt ja im Prinzip für ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja auf den Arbeitsort als sozialen Raum verzichten mussten. Also dass man da stärker in so eine Logik der Wärmeräume auch geht. Also wo klar ist, bei der Arbeit sind nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern ist es möglicherweise einfach auch ein bisschen wärmer als zu Hause. Mal ganz abgesehen davon, es ist ja letztendlich auch dann doch wieder ein Verschieben der sozialen Last, nämlich des Heizens und der Heizung bezahlen nach Hause.
Ja, ich weiß nicht, ob es energetisch wirklich Sinn macht, dieses Problem zu individualisieren, anstatt dass man hier die öffentlichen Räume öffnet. Ich denke, auf der einen Seite müssen wir unseren Beitrag leisten, das ist wohl einfach jetzt mal so. Da müssen wir uns, glaube ich, alle drauf einstellen. Und mit 19 Grad oder 20 Grad Raumtemperatur kann man auch den Winter überstehen. Andererseits darf es natürlich nicht kälter werden, weil dann die Schäden, die durch Corona im Bildungswesen eingetreten sind, das heißt keine Interaktion, Bildungsinhalte haben gelitten, weil dies dann auch weiter fortgesetzt werden. Und das wäre natürlich sehr schade.
Tja, was wir wahrscheinlich alle überall einbauen müssen, sind so kleine Sportelemente am Arbeitstag. Also gerade die im Bürojob sind. Ne? Also dass man mal zwischendurch, der Hampelmann, der heißt ja jetzt landläufig Jumping Jack, habe ich gelernt im Fitnesskurs. Aber dass man einfach mal solche Sachen macht, vielleicht so als kleiner kreativer Hinweis an dieser Stelle. Es ist ja auch ein großes politisches Thema, das wir hier auf dem Tisch haben. Wir sehen es an der Nachricht, dass das Kabinett eigentlich ja den großen Wurf auch mit beschließen wollte heute, nämlich die Frage, wie kriegen wir denn die Gaspreise dann im nächsten Jahr gedeckelt und das jetzt verschieben musste, weil es einfach ganz offensichtlich technisch, praktisch in der Umsetzung sehr kompliziert ist. Ich frage mich bloß, ob die paar Stunden und Tage, die man da jetzt sich mehr nehmen will, helfen bei diesem grundsätzlichen Dilemma. Die Frage ist ja, was ist ein angemessener Verbrauch und wie stellen wir das fest? Haben wir dafür überhaupt genug Daten?
Ja, das ist ein allgemeines Problem, das wir in der deutschen Gesetzgebung immer wieder beobachten. Auf der einen Seite möchte man punktgenau Hilfen geben, also zum Beispiel Hilfspakete schnüren. Es soll unbürokratisch sein, aber gleichzeitig eben auch sozial gerecht. Und entweder nimmt man bürokratische Hürden weg und nimmt in Kauf, dass dann die Punktgenauigkeit auch an der einen oder anderen Stelle leidet und vielleicht auch Mitnahmeeffekte damit verbunden sind. Oder aber man überreguliert eben die jeweiligen Programme wieder. Das ist etwas, was wir uns in Deutschland eigentlich sehr häufig leisten und wir konnten es uns leisten, weil es uns bisher ökonomisch sehr gut gegangen ist.
Also würden Sie sagen, dadurch, dass eben der Gelddruck nicht so groß ist, dass wir Politik im Grunde machen, die nicht ganz so zielgenau ist, sondern halt die berühmte Gießkanne?
Ja, das hat bisher ja auch ganz gut funktioniert. Wir hatten in den vergangenen 15 Jahren bei ökonomischem Wachstum und steigenden Steuereinnahmen immer wieder die Möglichkeit, Probleme dadurch zu lösen, dass wir sie in Verteilungsprobleme umgewandelt haben. Das heißt, jeder bekam etwas in unterschiedlicher Höhe, aber niemanden hat man wirklich richtig wehgetan. Jetzt sehen wir, dass im Zuge dieser Krisen und auch der zunehmenden Verschuldung und die Zinsen steigen, dieses Politikmodell vielleicht bald an ein Ende kommen wird. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir das wirklich verinnerlicht haben in unserem Handeln und auch in unseren Erwartungshaltungen an den Staat. Aber hier wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein Umsteuern notwendig sein und mit den damit verbundenen Konflikten.
Sabine Kropp ist mein Gast heute, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Wir schauen hier ja immer auf die großen Themen der Agenda, aber wir fragen vorher auch gerne nach den kleinen Beobachtungen, ganz konkret die Welt vor Ihrem Fenster, Frau Kropp. Und da haben Sie uns etwas mitgegeben, etwas signalisiert, dass Sie da vor allem neue Dimensionen von Armut sehen.
Ja, ich bin viel in Berlin-Mitte unterwegs und ich habe doch den Eindruck, also rund um die U-Bahn-Stationen oder um den öffentlichen Nahverkehr herum, dass Wohnungslose, die Zahl der Wohnungslosen zunimmt und dass es auch den Menschen jetzt in Zeiten der Energiekrise und in der Konkurrenz mit anderen Armutsfaktoren oder zum Beispiel auch mit geflüchteten Personen, die Berlin aufgenommen hat, doch vielleicht noch einmal schlechter geht.
Ich glaube, das ist eine Beobachtung, die Sie mit vielen teilen. Also ich hatte ganz konkret heute Morgen, ich eigentlich immer Fahrrad fahre, heute mal U-Bahn gefahren bin, auch genau diese Beobachtung, dass ich dachte, wow, ich war lange nicht da und habe gesehen, wie viele Menschen an U-Bahnhöfen einfach schlafen, da ganz offenbar da die Nacht verbracht haben, natürlich unter äußerst prekären Umständen. Sehen wir es nur mehr oder ist es einfach auch mehr? Wahrscheinlich, es muss mehr geworden sein.
Im Laufe der Jahre sicherlich. Ich denke, es gibt unterschiedliche Erklärungen dafür. Die eine ist der Wohnungsmarkt, der so angespannt ist in Berlin wie selten zuvor. Es gibt mehr Konkurrenz um preisgünstige Wohnungen. Auch Familien mit ein oder zwei Verdienern rutschen ja mehr und mehr in die Problematik hinein, dass sie sich ein Dach über den Kopf kaum noch leisten können. Und wir haben jetzt natürlich im vergangenen Jahr noch einmal eine Leistung vollbracht. 100.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer alleine in Berlin, die untergebracht werden mussten. Also hier ist doch erheblicher Druck im Wohnungsmarkt in Verbindung mit steigenden Preisen, Inflation. Und ich glaube, wenn wir hier nicht kreative Lösungen versuchen zu finden und uns um die Menschen zu kümmern, dann gibt das ist eben auch ein Problem, das stärker sichtbar wird als früher.
Man kann sich ja wundern, dass wir dieses Problem in dieser Größe eigentlich haben, wenn man sich mal so die gesamtstaatlichen Ausgaben anschaut. Wir haben ja einen sehr aktiven Sozialstaat, wenn man sich die Budgets anguckt. Wir haben auch einen Sozialstaat, der eigentlich ja gewachsen ist. Es gab ja in den letzten Jahren keinen Sozialabbau in einem gewissen Sinne. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass das da nicht funktioniert. Brauchen wir da neue, andere politische Instrumente?
Ja, wir haben natürlich in den vergangenen Jahrzehnten den Bestand an sozialem Wohnungsbau abgebaut. Die Bestände sind teilweise veräußert worden. Jetzt sollen sie für teuer Geld mit öffentlichen Mitteln wieder zurückgekauft werden, was schon Fragen aufwirft. Und wir experimentieren zwar auch mit Ansätzen, die aus den USA kommen und in Finnland erprobt worden sind, zum Beispiel sowas wie Housing First. Also man versucht zunächst Wohnungslosen eine Wohnung zu geben ohne Bedingungen und sie dann stärker wieder zu integrieren in den Arbeitsmarkt, in soziale Bezüge. Und dafür braucht man aber natürlich auch Wohnraum.
Ja. Aber ich glaube, das muss wirklich ein Ansatz sein, also dass sich individuell um diese Menschen gekümmert wird, die so rausgefallen sind aus dem Netz. Also es gibt ja Übernachtungsmöglichkeiten. Ich lese und höre auch immer wieder, dass es eigentlich von der Zahl her genug gäbe, aber das sind dann große Schlafsäle, wo dann die Gefahr vorherrscht oder Gefahr gesehen wird von den Menschen, für die es gemacht ist, dass sie da Gewalt erfahren, dass sie da ausgeraubt werden, also die wenigen Dinge, die sie überhaupt haben, wegkommen. Dass man da nicht vielleicht, ich habe manchmal so vor Augen, so dass man so eine Art Unternehmensberatungsgeister einführt und sagt, okay, wir haben für jeden Menschen, der in diese Situation gerät, jemanden, der ihn berät, der ihn rausholt, der ihn antreibt, damit wir diese Situation nicht zulassen, dass die sich halt auch so verstetigt.
Ja, wahrscheinlich kommt man sehr schwer an viele Personen heran und ich bin nun keine Spezialistin auf dem Gebiet der Wohnungslosen, aber was wir wissen ist eben, dass zum Beispiel Hunde nicht mitgenommen werden dürfen oder aber, dass viele Ansätze bisher den Verzicht auf Alkohol obligatorisch gemacht haben. Das sind natürlich hohe Hürden, bevor man jemandem ein Dach über den Kopf gibt und andere Ansätze versuchen, das umzukehren und zu sagen, wir versuchen erstmal die Person unterzubringen, ihnen auch eine würdige Unterkunft zu geben und dann kümmern wir uns um die Schritte danach.
Sabine Kropp mit dem Blick aus ihrem Fenster auf ihre Stadt, auf die Armut, die sie dort sieht. Und wie gesagt, ich fürchte, sehr viele sehen dasselbe wie sie, nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen deutschen Städten. Kurz vor links draußen, so titelt Spiegel Online. Wir sind bei der Linken und der Frage, ob sich die Partei spalten könnte. Da geht es ja vor allem auch um die neben Gregor Gysi wahrscheinlich bekannteste, aber eben auch umstrittene Figur der Partei, um Sarah Wagenknecht. Noch zögert sie wohl, ob sie wirklich eine neue Partei gründen soll. Aber im Hintergrund, das schreibt der Spiegel, werden wohl längst Vorbereitungen genau dafür getroffen. Bei mir ist Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Frau Kropp, das wäre, was würden Sie sagen, keine gute Nachricht für die Linke oder wäre das vielleicht die nötige Kursklärung?
Auf der einen Seite ist die Linke ja in einer ohne dies nicht sehr komfortablen Situation. Die letzten Wahlen sind für sie spektakulär verloren gegangen. Sie ist auch im Bundestag nur knapp über der 5%-Hürde und deswegen, weil sie 3 Direktmandate gewonnen hat. Würde jetzt also Wagenknecht mit einigen ihrer Vertrauten die Fraktion verlassen, weil sie eine eigene Partei gründet, dann bedeutete das für die Linkspartei im Bundestag einen herben Rückschlag, weniger Ressourcen, weniger Finanzmittel, weniger Mitarbeiter und natürlich auch mit Blick auf die Zukunft die Frage, wie verhalten wir uns zu einer Wählerklientel, die Wagenknecht bisher eben doch auch mit abgedeckt hat.
Und das ist ja ein interessantes Klientel oder auch ein interessanter politischer Kurs. Ich war vorhin verlockt, irgendwie zu sagen, das wäre dann eine neue Form des Linkspopulismus, wobei man natürlich schon fragen kann, ist es überhaupt noch ein Linkspopulismus oder ist Sarah Wagenknecht da eigentlich auch schon ganz ordentlich zwischen den Lagern unterwegs?
Ja, sie hat ja schon einmal versucht, mit ihrer Bewegung Aufstehen Fuß zu fassen. Das ist ihr nicht geglückt. Man kann schon sagen, es ist so eine Art Linkspopulismus in dem Sinne, dass sie versucht, bestimmte Positionen, also starke nationale Interessen gegen internationale Verflechtungen ins Spiel zu bringen, also antiglobalistisch. Sie ist russlandfreundlich, sprach vom Wirtschaftskrieg gegen Russland und versucht, diese soziale Frage stärker in den Vordergrund zu schieben, gerade in Abgrenzung zu der eher großstädtischen Politik mancher Landesverbände. Ich denke etwa an den in Berlin, der natürlich ganz andere Themen auf der Agenda hat, Identitätspolitik und so weiter.
Ich meine, es gibt ja in anderen Ländern Beispiele dafür, dass sowas ganz gut funktionieren kann. In Frankreich Jean-Luc Mélenchon mit seiner linken Sammlungsbewegung, die ja auch beispielsweise ganz kräftig antieuropäisch daher, also anti-EU daherkommt. Wobei ich da auch manchmal schon, wenn ich mir so Frankreich den letzten Wahlkampf anschaue, wie sich Marine Le Pen da politisch entwickelt hat, die Frage gestellt habe, ob Sarah Wagenknecht da vielleicht sogar eher in diese Richtung marschiert. Also einen ganz klaren sozialpolitischen Kurs eben verbunden mit ja, nationalen Ideen.
Ja, da gibt es sicherlich Berührungspunkte mit der Rechten in ihren politischen Positionen. Ob das so sehr erfolgreich ist wie in anderen Ländern, da bin ich mir gar nicht sicher. Denn die Sozialdemokratie ist ja nach wie vor eine bedeutende politische Kraft in Deutschland. Und sie versucht ja mit dem Kurs, den sie im Augenblick fährt, durch zahlreiche Hilfspakete, soziale Härten abzufedern und diesen Punkt, diese Schwerpunkte auch abzudecken. Also den Erfolg sehe ich jetzt so noch nicht, auch wenn Umfragen zeigen, dass ein Teil sich vorstellen könnte, eventuell eine solche Partei zu wählen.
Aber Sie haben ja angesprochen, ne? dieses Bemühen, das war 2018, ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut, Hashtag Aufstehen, ja, oder Aufstehen, so sollte die Bewegung heißen, was ja wirklich nicht so funktioniert hat. Aber es ist interessant, es gibt ja auch in der Politologie, ich habe sie gerade gestern genannt als eine der Philosophen unserer Zeit, Chantal Mouffe, die belgische Philosophin, die ja das auch mal eingefordert hat. Wir brauchen eigentlich als Antwort auf diesen ja voranschreitenden Rechtspopulismus in vielen demokratischen Staaten eigentlich linke Antworten, die aber nicht so komplex daherkommen, die den Leuten nicht zu viel abverlangen, sondern ein bisschen näher an den Lebensrealitäten, möglicherweise auch näher an Ressentiments sind. Aber in der Tat, die Frage, funktioniert das in Deutschland bisher nicht?
Bisher nicht. Ich bin auch von den Thesen von Chantal Mouffe nicht so hundertprozentig überzeugt, weil sie im Endeffekt darauf hinausläufen, dass man eine Polarisierung zwischen links und rechts erzeugt. Also eine Gegenpolarisierung, Gegenbewegung gegen die Rechten. Damit befördert man allerdings Entwicklungen, in denen die Parteien in der Mitte, also den Ausgleich, auch nicht mehr hinreichend bewerkstelligen können. Und das wäre für die Entwicklung von Demokratie in Zeiten zunehmender Polarisierung tatsächlich eine schlechte Nachricht.
Ich meine, man könnte ja fast bezogen auf die gesamte Linke die Frage stellen, wie sehr braucht es diese Partei eigentlich noch, gerade nachdem die Sozialdemokratie ja sozialpolitisch, wir haben jetzt gerade die großen Debatten um das Bürgergeld gehabt, sozialpolitisch ja im Prinzip zurück ist auf traditionellen Kurs, indem man sagt, der Sozialstaat soll stark sein, wir sind auf jeden Fall nicht diejenigen, die ihn abbauen. Dann braucht man vielleicht auch nicht mehr die große Verteidigungspartei.
Ja, das könnte man so sehen. Es hat ja immer wieder auch von Seiten zumindest der Politikwissenschaft Überlegungen gegeben, inwieweit eine Linkspartei neben der SPD tatsächlich Sinn machen würde. Nun ist das aus historischen Gründen entstanden und damit sind auch bestimmte Ämter, Mandate, Machtansprüche verbunden. Allerdings muss die Linke, sollte es denn zu einer Abspaltung kommen, ihre Position, ihren Platz zwischen einer noch linkeren Partei und der SPD dann suchen. Das ist für sie sicherlich nicht einfach. Und da darf man gespannt sein, wie das zum Beispiel auch bei Wahlen, nehmen wir Thüringen, die anstehen, mit einem linken Ministerpräsidenten, der sehr pragmatisch regiert, wie das vonstatten gehen soll.
Wir werden es beobachten, was Sarah Wagenknecht, was andere tun innerhalb der Linken, ob es eben wirklich zu der Spaltung kommt. Wir haben darüber gesprochen, weil es da wohl offenbar zumindest im Hintergrund Vorbereitungen gibt, das schreibt der Spiegel. Es gibt ein Gerücht, das die mediale Runde macht, dass Twitter schon dieses Wochenende kollabieren könnte. Twitter, also das Netzwerk für den Austausch von Informationen, von Meinungen und auch für den Austausch von allerlei menschlichen Gefühlen zwischen Ironie, Liebe und natürlich auch gerne Hass. Das Netzwerk, das bekanntermaßen von Elon Musk aufgekauft wurde, erst vor kurzem. Und der bringt so viel Unruhe in den Laden. Zuletzt mit der Aufforderung an die Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entweder nochmal richtig zuzulegen, ganz viele Überstunden zu machen oder doch bitte zu gehen. Es gibt jetzt einen Hashtag, Sabine Kropp, Rest in Peace Twitter, der trendet, also quasi die Todesanzeige. Aber ich weiß von Ihnen, Sie werden dem Ganzen keine Träne nachweinen.
Nein, ich gehöre zu den Verweigerern. Ich war nie wirklich auf Twitter. Ich habe zwar auch Arbeiten betreut, weil Twitter-Positionen zum Beispiel von Abgeordneten oder von politischen Parteien als Untersuchungsgegenstand für uns interessant sind. Sie sind stärker oder verkörpern stärker die eigene Position und eben nicht die parteipolitische Position. Da kann man Unterschiede messen. Also ja, das schon. Aber ich fand immer, man vertut seine Zeit mit unsinnigen Dingen, wenn man auf Twitter unterwegs ist, und ich habe mich dem eigentlich immer entzogen.
Ich kann mich an den Moment erinnern, als ein befreundeter Verleger vor vielen, vielen Jahren, das muss dann so um die Gründungszeit herum gewesen sein, mir erzählt hat, es gibt jetzt dieses Netzwerk und da kann man dann in einer bestimmten Zeichenlänge was mitteilen für andere, die das dann auf ihrem Computer, das war noch so ein bisschen vorm Smartphone, dann lesen können. Und ich weiß noch, meine Gegenfrage war, warum sollte man das tun? Wen interessiert das denn? Ich muss zugeben, ich bin mittlerweile einer von denen, die sich da tummeln und denen das auch interessiert und ich auch gemerkt habe, dass da einiges passiert. Aber im Moment passiert ja einiges in einem Maße, dass eben die große Twitter-Gemeinde weltweit sehr beunruhigt. Würden Sie denn so weit gehen bei dieser Twitter-Verweigerung, die Sie an den Tag legen, dass Sie sagen, wenn es an diesem Wochenende wirklich kollabiert, die Welt hätte nichts verloren? Weil viele sagen ja, nee, das ist ein ganz wichtiges Debattennetzwerk mittlerweile geworden.
Ja, also ein Argument lautet ja immer, dass das auch ein Netzwerk ist, das zum Beispiel mit Blick auf die Mobilisierung von politischen Bewegungen wichtig ist. Ich erlebe es immer auch als ein Instrument, um sich selbst zu promoten. Also das ist auch in der Wissenschaft entsprechend genutzt. Also man kann Werbung für das tun, was man selber geleistet hat, oder aber Hinweise auf Datensätze verteilen. Das macht alles Sinn, aber für mich steht im Vordergrund diese Welle an Hass und an Auseinandersetzung, die es nicht mehr zulässt, dass man einen sozialen Kitt darüber legt. Und das habe ich immer sehr skeptisch gesehen. Der andere Punkt ist, dass es sehr zeitraubend ist. Also man kommt ja kaum noch offenbar manchmal vom Twittern weg. Und da zeitenknappes Gut ist, denke ich, kann man das manchmal etwas sinnvoller einsetzen.
Es ist ja auch vielleicht eine Frage, wie das Ganze aufgebaut ist. Diese Idee gibt es schon länger, die gab es auch schon vor Elon Musk, und diese Kritik, dass es eben ein solches wichtiges Austauschforum vielleicht nicht in den Händen von privaten Unternehmen letztendlich, ne, von kommerziellen Interessen sein sollte, sondern dass man sowas öffentlicher, allgemeingültiger aufbauen müsste. Ich hatte vorhin so eine Idee, hatte fast schon so einen Traum, dass ich mir vorstelle, jetzt telefonieren mal die wichtigen Intendanten des Landes miteinander. Der ARD-Vorsitzende ruft dann bei Radio France an und noch bei der BBC. Vielleicht könnte man auch dem öffentlichen Rundfunk NPR in den USA noch kontaktieren und sagen, Moment mal, in dieser Krise wollen wir nicht schnell einige von den Leuten, die da bei Twitter gerade abtrünnig gehen, keine Lust mehr haben, einsammeln und ein öffentliches Netzwerk aufbauen, das ganz viele der positiven Dinge da versammelt und viel stärker gegen die, ja, von Ihnen auch gerade aufgezählten negativen Dinge vorgehen würde.
Ja, man bräuchte wahrscheinlich ein Netzwerk, das auch entsprechend moderiert wird. Also ich kenne keine Diskussion, in der kein Moderator vonnöten ist, der zum Beispiel unfaires Verhalten entsprechend zurückweisen würde. Das wäre für mich ein wichtiger Punkt. Und die Frage ist auch, was passiert mit den Daten und mit den Einstellungen, die man dort öffentlich zur Verfügung stellt. Was ist mit Datenschutz? Wird da gewährleistet? Und werden meine Daten und auch meine persönlichen Kommentare, die ich dort abgebe, zum Beispiel für Werbezwecke zur Verfügung gestellt? Also das ist, glaube ich, auch eine wichtige Stellschraube, die man sich überlegen muss. Ich habe nie verstanden, warum sehr kritische Personen ihre persönlichsten Daten einem privaten Unternehmen zur Verfügung stellen, das damit Geld verdient.
Tja, weil es eben keine wirkliche Alternative gibt, ne? Klar, man kann dann ganz verzichten. Aber noch eine Frage, weil das ist ja auch immer wieder Thema. Elon Musk, Ihre Gefühlslage gegenüber diesem Mann, der ja, das muss man sagen, durch seine disruptive Art schon ganz viel geschafft hat im Leben. Ja, er hat einen Bezahldienst aufgebaut, den heute die halbe Welt verwendet. Er hat Raketen zum Mond geschickt. Er hat die Elektromobilität in einer Weise nach vorne gepusht, wie keiner der großen Automobilkonzerne dieser Welt, die ganz andere Ressourcen gehabt hätten. Deswegen hatte ich auch, als diese Anfangskritik so aufkam, ein bisschen das Gefühl, hey, gebt dem doch mal einen Moment. Vielleicht macht er aus diesem hier wirklich auch nicht zufriedenstellenden Twitter-Status, in dem wir das Netzwerk vorher erlebt haben, dann doch vielleicht irgendwie was Größeres.
Ja, das ist ja eine Spekulation, die aufgetreten ist. Also, dass er in einer Art der disruptiven Zerstörung bei Twitter vielleicht etwas schaffen kann, was so eine Art Super-App dann darstellt, also für alle Lebenslagen geeignet sein könnte und er damit in ein neues Marktsegment eintritt. Ich glaube, wir haben in Deutschland bei solchen Persönlichkeiten wie Elon Musk immer ein gewisses Unbehagen. Sie sind sehr undeutsch, sie haben Großartiges geleistet auf der einen Seite, verbunden mit einer Rücksichtslosigkeit und auch einer wenig sozialen Einbettung, kann man sagen. Das widerspricht natürlich unserem Verständnis des deutschen Sozialmodells, also zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern. Und ich glaube, wir haben immer eine ambivalente Haltung zwischen Bewunderung auf der einen Seite und tiefer Skepsis gegenüber den damit verbundenen, auch manchmal eben Rücksichtslosigkeiten.
Ja, aber das ist wirklich ein guter Gedanke von Ihnen. Ich stelle mir vor, irgendein deutscher Vorstandsvorsitzender, der so eine E-Mail schreibt an alle Mitarbeiter, entweder ihr macht jetzt massiv Überstunden oder ihr geht halt. Also das ist schon eine Ansage.
Ja, das ist eine Ansage. Wie gesagt, im deutschen Arbeitsrecht wäre das wahrscheinlich ein Riesenaufschrei und überhaupt nicht denkbar, dass das befolgt würde oder auch nur annähernd akzeptiert würde. Ja, das unterscheidet uns eben dann auch von den USA. Ja, wir sind behäbiger dadurch, aber eben auch
stabiler,
bei der sozialen Sicherung stabiler und berechenbarer.
Und es ist jetzt wirklich die große Frage, geht das diesmal auf oder ruiniert der Mann innerhalb kürzester Zeit ein großes Netzwerk und nebenbei hätte er dann auch echt eine Menge Geld verloren. Aber gut, das muss Elon Musk selber wissen. Den Teil, der andere, der geht uns natürlich öffentlich an und deswegen diskutieren wir auch öffentlich drüber, haben wir getan bis hierhin mit Sabine Kropp von der FU Berlin. Und ein Thema haben wir noch auf der Liste, zumindest für einen kleinen Moment. Sharm el-Sheikh. Ja, wie kann man dem Winter am besten entfliehen, so, Sabine Kropp? Man könnte natürlich nach Sharm el-Sheikh fliegen. Das ist ja, ein Ort, der meistens genutzt wird für Sommerurlaube, auch wenn bei uns eher Herbst oder Winter ist. Aber im Moment ist da ja die Welt versammelt, um das Klima zu retten. Kleiner, glaube ich, muss man es nicht machen. Die Klimaverhandlung, die Weltklimaverhandlung Nummer 27. Heute ist es der letzte Tag und da gibt es ein Ringen um das Abschlussdokument. Wir können ja gerade mal hören, was unsere Korrespondentin berichtet, was der aktuelle Stand an diesem Mittag ist, wie weit man ist. Anna Osius.
10 Seiten liegen auf dem Tisch. In einem offiziellen Entwurf einer Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz wird ein schrittweiser Kohleausstieg gefordert. Was allerdings nicht erwähnt wird, ist ein Abschied von Gas und Öl. Zum großen Ärger der Umweltschutzorganisationen, die genau das fordern. Einen konsequenten Ausstieg aus allen fossilen Energien, damit das 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung gehalten werden kann. Doch gerade Saudi-Arabien, weltgrößter Exporteur von Erdöl, hat das offenbar massiv blockiert. Und auch China gilt als Problemfall, der mengenmäßig größte Emittent der Welt und ein Land, das trotz seiner Industriemacht immer noch als Schwellenland betrachtet wird und sich daher bei finanziellen Beteiligungen sehr zurückhält. So auch beim wichtigsten Streitpunkt, der Frage, ob es bei klimabedingten Schäden und Verlusten zu einem konkreten Ergebnis kommt. Die EU hat sich deutlich für einen Fonds ausgesprochen, aus dem verwundbarste Staaten Hilfe bekommen könnten. Einzahlung aber wohl auf freiwilliger Basis, da dort einige Staaten deutlich blockieren. Spannend wird sein, wie sich jetzt die USA verhalten, ob sie bereit sind zu zahlen. Die verletzlichsten Staaten fordern einen UN-Fonds als Grundlage für schnelle Hilfe. Spätestens bei der nächsten Weltklimakonferenz soll er eingerichtet werden, fordern sie und auch die EU. Doch ob sich die Staaten dazu durchringen können, ist derzeit noch völlig offen. Alle Beobachter gehen davon aus, dass die Weltklimakonferenz in die Verlängerung gehen wird und man noch viele Stunden weiter verhandelt.
Also eigentlich sollte sie heute soll sie heute enden. Verlängerung ist möglich. Aber Sabine Kropp, das ist ja auch nicht unüblich bei den Klimakonferenzen, dass die Uhr angehalten wird.
Nein, also häufig gehen sie in die Verlängerung. Einigungen sind ja sehr schwer zu erzielen. Ich glaube, im Augenblick schwieriger denn je aufgrund der Energiekrise, wenn man dann das Ende fossiler Brennstoffe beschließen möchte. Es geht ja eigentlich auch nur um den schrittweisen Ausstieg. Dann ist das für die betroffenen Länder mit Wohlfahrtsverlusten teilweise verbunden und eben auch mit ökonomischen Einbußen. Und das ist nicht einfach zu verhandeln.
Mhm. Es ist letztendlich eine große globale Gerechtigkeitsverhandlung, ne, die wir erleben da gerade. Wahrscheinlich noch viel mehr als bei früheren Klimakonferenzen.
Ja, ich sehe darin aber schon einen Fortschritt, dass es zu solchen Verhandlungen kommt. Wenn man über Ausgleichszahlungen für Länder diskutiert, die unter den Treibhausgasen besonders leiden und einen Fonds ins Spiel bringt, mit dem diese Länder entschädigt werden können, dann ist das doch ein Fortschritt gegenüber dem, was wir in den vergangenen Jahren beobachtet haben. Da mag man argumentieren, es geht zu langsam. Den Klimawandel hält das so schnell nicht auf, aber es ist doch ein wichtiger Schritt und ein Gerechtigkeitsbewusstsein, das auf die globale Ebene so gehoben wird.
Mhm. Wobei Gerechtigkeit, wir haben es ja gerade gehört von der Korrespondentin, wie ordnet man dann so ein Land wie China beispielsweise ein? Ne? Also wo stehen die? Das ist natürlich auch nochmal so eine Detailfrage da, aber nicht eine ganz unwichtige. Also wer ist schon stärker eigentlich in der Verantwortung, mit Lösungen zu liefern, aber sieht sich selbst eher noch auf der Seite derjenigen, die ein Nachholrecht haben?
Ja. Aus der Sicht vieler Länder gibt es auch ein solches Nachholrecht. Also wir sind natürlich im Westen gewöhnt, den wirtschaftlichen Fortschritt genossen zu haben. Und es gibt die Argumentation, die ist ja auch nicht ganz unberechtigt, dass die anderen Länder eben jetzt auch einmal nachholen möchten und das, was an Wohlstand verteilt worden ist, eben auch, sie möchten daran partizipieren. Also ganz unschlüssig ist das nicht. Man muss auch dazu sehen, dass innenpolitisch solche Entscheidungen legitimiert werden müssen. Es sind ja immer zwei Ebenen, auf denen gedacht werden muss. Also einmal nationalstaatlich, einmal global. Und viele Länder haben eben auch im nationalstaatlichen Kontext Schwierigkeiten, solche Entscheidungen, die mit Kosten verbunden sind, entsprechend durchzustellen.
Sabine Kropp von der FU Berlin, Politikwissenschaftlerin, war Gast in dieser Stunde, muss ich an dieser Stelle fast schon sagen. Aber eine Frage noch. Ich glaube, Politikwissenschaftler sind die, die sich immer am meisten über Wahlen freuen. Sie haben ja jetzt auch eine Wahl geschenkt bekommen, wie wir alle hier in Berlin, am 12. Februar sehr wahrscheinlich, die Nachwahl der Abgeordnetenhauswahl. Wie groß ist die Freude?
Naja, dadurch, dass es eine besondere Wahl ist, ist es für eine Politikwissenschaftlerin natürlich unglaublich spannend zu beobachten. Als Bürgerin würde ich sagen, könnte ich gerne darauf verzichten.
Okay. Vielen Dank auch für diese Einschätzung und vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns.
Bitteschön.
Tschüss für heute.